Also auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, in der EZB Bitcoin-Mining zu betreiben.
Wusstest du, dass viele Unternehmen in den USA von steigenden Zinsen profitieren?
Gestern habe ich gestreamt und im Stream haben die Leute gesagt, der Markt geht komplett ab.
Macht es, ich finde es so geil, bitte macht es. Mach dieses Buch.
Diese Woche habe ich ganz schön kassiert.
Zu Recht.
Zwar doppelt. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Nummer 52. Heute sind wir weniger gerusht als letzte Woche. Von daher frage ich dich mal ganz entspannt, Holger, wie geht es dir kurz vor Aufbruch in den Urlaub?
Lieber Thomas, mir geht es so richtig, richtig gut. Ich habe nämlich gelernt, man muss einfach dankbarer sein. Ja, dankbarer sein für das, was man hat. Dankbarer sein für das Wetter morgens, den Kaffee morgens und ins Plus geschlossene YOLO-Trades.
Ach, hast du wieder einen YOLO-Trade hinter dich gebracht?
Ich habe tatsächlich gestern Abend einen kleinen YOLO-Trade gestartet, aber vielleicht...
Ist der publik?
Der ist publik. Ich bin entsetzt, dass du mir nicht gefolgt bist auf Instagram.
Ja, ich hatte die Woche nicht so viel Zeit, deinen Insta auszuchecken. Stimmt, das wollte ich vor dem Podcast noch machen. Okay, dann erzähl mal. Markus hat irgendwas am Rande erwähnt, dass du irgendwas mit YOLO Trades machen wolltest.
Ja, aber lass uns vielleicht den hinten anstellen. Der hat nämlich mit Marktnews zu tun. Und der würde dann, die wichtige News würde sowieso zur Sprache kommen. Aber ich habe erst eine Frage an dich. Bist du unter die Frugalisten gegangen? Denn bei dir sieht's, hinter dir.
Rasiere?
Ja, nein, der Raum sieht sehr nackt aus.
Ja, das ist, ich bin ja hier wieder in Paris und tatsächlich ist das Office-Setup da ein bisschen blöd, weil ich gleich mit dem Rücken zur Wand sitze und jetzt zum Podcast natürlich stehe. Von daher, ja, es sieht ein bisschen kahl aus, ist auch in den Streams so, aber zu Oktober zieht ja meine Frau nach Berlin und dann geben wir hier die Wohnung auf und ändert sich das Ganze wieder.
Das heißt, du wirst dir jetzt diese Wohnung nicht holen, nachdem wir ja die letzten Wochen besprochen haben, wie sie immer günstiger geworden ist.
Ja, das ist nicht die. Tatsächlich mussten wir ja umziehen. Es gab ja diese Wohnung, die ist tatsächlich noch günstiger geworden, also unsere alte Wohnung im Zentrum von Paris. Wir wohnen ja jetzt im Speckgürtel von Paris. Jeder anständige Franzose oder Pariser zumindest würde jetzt angewidert die Nase rümpfen, dass wir gar nicht mehr intramuros wohnen. Genau, aber diese Wohnung ist tatsächlich noch mal günstiger geworden. Das ist echt crazy.
Das heißt, ihr wohnt jetzt in so einem Vorort?
Wir wohnen in einem Pariser Vorort, genau. Okay. Also meine offizielle Anschrift ist nicht mal mehr Paris. Das ist, das kratzt ein bisschen am Ego, muss ich tatsächlich sagen. Ich behaupte immer noch, ich fliege nach Paris, aber tatsächlich tue ich das nicht.
Dafür gehst du nachts immer raus und zündest dann Autos und Mülltonnen an, oder?
Genau, deswegen habe ich kein Auto, damit es nicht angezündet wird hier. Ja, wobei das auch in Paris, also auf den Champs-Élysées werden die Autos angezündet und alles kaputt gemacht. Also das ist schon sehr, sehr Paris-zentral.
Ja gut, aber in Berlin hast du ja das Gleiche. Also ist jetzt für dich jetzt nicht groß eine Umgewöhnung.
Keine große Umstellung, ja. Kulturell wird es kein großer Schock sein, das stimmt schon. Ja.
Sehr schön.
Aber ja, sonst kein Frugalist. Ich verzichte weiterhin auf meinen Latte Macchiato bei Starbucks, um bald Millionär zu sein.
Das kann man ja ausrechnen, oder? Ja. Mach doch das mal. Rechne doch sowas mal aus, wie viel Kaffee es mal verzichten muss, um Millionär zu werden.
Da gibt es auch so viele Insta-Posts dazu, oder?
Wirklich?
Ich habe noch nie einen gesehen. Hast du noch nie gesehen? Ja, nee, noch sind immer nur auf den Trader-Accounts unterwegs.
Ja, wobei die machen jetzt alle Steuerberatung. Das habe ich jetzt gelernt. Echt? Also alle Leute, die Aktiencoachings angeboten haben, die machen jetzt Steuercoachings.
Naja, klar, wenn deine Aktienposition ins Negative rutscht, muss man das ja positiv verkaufen.
Genau.
Und dann muss man sehen, guck mal, Losses sind doch sehr gut aus steuerlicher Sicht gesehen.
Und ja, Steuercoaching hast du natürlich keinen Track Record. Du kannst ja da den Leuten nicht wirklich direkt nachweisen, dass sie Bullshit erzählen.
Außer wenn halt, ja, ist halt echt eine Grauzone, ne? Diese steuerliche Beratung, so weiß gar nicht, ob man das einfach so machen darf, aber gut.
Nö, eigentlich nicht, aber deswegen ist es
aber ja sehr egal.
Deswegen ist es ja Steuercoaching.
Stimmt. Der eine da, wie heißt der nochmal, der vorher Immobiliencoachings gemacht hat, wie hieß der nochmal? Alexander Düsseldorf Fischer. Kennst du den?
Ja, den kenne ich, habe ich schon mal
gesehen. Der ist auf Steuern umgestiegen. Der hatte doch dieses Buch geschrieben, Reicher als die Geissens, wurde dann hat den besten PR-Coup überhaupt gelandet, weil die Geissens eine einstweilige Verfügung gegen ihn hatten und dann musste er die ganzen Bücher schwärzen. Also musste er wirklich, hat eine Armee von Leuten hingesetzt, die das geschwärzt haben. Und dann hat er sich mit dem Robert Geissen geeinigt und durfte es doch so nennen. Perfekter Marketing-Coup.
Der Robert Geissen hat wahrscheinlich eine schöne Fee bekommen dafür.
Natürlich.
90% der Klar. Bucheinnahmen.
Klar, aber ich glaube, das wurde verschenkt. Also es ist doch ein so, Coaching-Bereich, ist das doch ja. üblich, ja, ja, dass diese Bücher verschenkt werden. Du hast lediglich eine Selbstkostenbeteiligung von 8 € oder sowas, wo ich mir denke, ja, das sind dann die Druckkosten und der Versand und so, wo ich mir denke, also ich finde auch so Taschenbücher für 8 € im Buchladen, also irgendwie oder günstiger sogar noch. Und deswegen ja, zweifle ich so ein bisschen daran, ob das wirklich so Selbstkosten ist. Aber ist okay.
Vielleicht sollte ich das dann auch machen mit meinem Buch.
Mhm. Ja, du brauchst aber ein Produkt, wo du upsellen kannst. Also brauchst dann halt ein 5.000 € Coaching, sonst macht das Ganze ja keinen Sinn.
Ja, das kann ich jetzt anbieten, weil ich habe ja einen erfolgreichen YOLO-Trade abgeschlossen, der öffentlich dokumentiert ist. Aber da können wir ja, ja später drüber sprechen.
Okay, verstehe. Sehr gut, sehr gut.
Werbung. Bevor es mit der Folge weitergeht, noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor, Stockfree. Stockfree ist ein Münchner Finanzportal, welches unter anderem ein Web- und App-basiertes Finanzterminal zur Verfügung stellt. Das kann man sich im Prinzip vorstellen wie Bloomberg, nur so, dass sich das auch arme Finanzprofessoren leisten können. Ich selbst nutze das Terminal sowohl in der Web- als auch in der Smartphone-Variante jetzt tatsächlich seit mehr als 6 Jahren, tracke da mein Portfolio, verfolge das aktuelle Marktgeschehen und kann quasi auf täglicher Basis dann sehen, direkt am Handy, wie ich Geld verliere. Das Ganze gibt es in der kostenlosen Variante, die sich auch gut zum Testen eignet. Ich nutze aber seit langem jetzt schon eine der kostenpflichtigen Versionen und zahle für Stockfree Tech 11,99 € im Monat. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal vorbei und nutzt auch gerne den Link in den Shownotes.
Und außerdem gibt's als kleines Bonbon für die Marktgeflüsterhörer einen Bonus. Und zwar bekommt ihr einen Monat lang das Plus oder das Tech-Abo komplett kostenlos mit dem Gutscheincode Servus. Dabei handelt es sich nicht um ein Abo. Ihr müsst am Ende des Monats also nicht kündigen, sondern das läuft einfach automatisch aus. Und danach könnt ihr euch selbst entscheiden, ob ihr ein Abo abschließen wollt oder nicht.
Werbung Ende.
Du hast es angedeutet, Thomas. Ich werd dich verlassen für eine Woche.
Ja, ich bin schon ganz nervös. Ich dachte mir schon, Weißt du, mit Markus hast du dich ja jetzt schon eingewöhnt und so weiter. Der kommt ja hier und da immer mal wieder. Gestern haben wir zusammen gestreamt und jemand hat im Stream geschrieben, ah, das ist doch Markus von Marktgeflüster.
M und M, also es gehört so, irgendwie zusammen.
Dann bin ich aber jetzt gespannt. Ich kann ja jetzt nicht einen Podcast mit Markus machen. Das wäre ja sonst ein Finanzhaus-Podcast. Deswegen musst du jetzt quasi deinen Ersatzspieler reinschicken. Oder Spielerin. Wer wird das sein?
Weißt du, was mega spannend wäre, wenn ich einen Zwillingsbruder hätte, der einfach genauso aussieht wie ich. wie ja zum Beispiel der nette Herr, der letzte Woche zu Gast im Podcast war, der Herr Potzowait.
Ja.
Der besitzt ja tatsächlich auch einen Zwillingsbruder. Er besitzt ihn. Okay. Der genauso aussieht wie er. Aber sowas habe ich leider nicht. Ich habe nur 2 Zwillinge, die sind aber noch zu klein. Die kann ich dir leider nicht vorbeischicken. Mhm. Stattdessen habe ich mal gedacht, es muss ja irgendjemand sein, der auch was mit Goldman Sachs zu tun hat. Wir müssen ja hier die Seriosität hochhalten.
Genau. Ja. Wenn ich schon nicht dafür sorgen kann, dann muss das wenigstens aus deiner Riege kommen.
Genau. Also Leute, die einfach wirklich, wirklich wissen, wie Finanzen funktionieren, wie man sich die Drogen in Frankfurt besorgen kann, etc., die wirklich da genug erzählen können. Und ich hab tatsächlich jemanden überzeugen können, dass er sich bereitstellt, hier im Podcast aus dem Nähkästchen zu plaudern. So, jetzt die Frage, sollen wir den Namen jetzt schon nennen? Weil nicht, dass er dann am Ende doch nicht kommt.
Nee, mach Abkürzungen, mache Vorname, Punkt, Nachname, Buchstabe, weißt du?
Okay, dann nennen wir ihn Jan V. Punkt.
Jetzt hast du ja den Namen, Vornamen voll gesagt.
Ach so, scheiße.
Jetzt dann muss man nur auf LinkedIn gehen und herausfinden, ist gut. Dann gibt's wenigstens eine investigative Arbeit. Die meisten werden zu faul sein, um das herauszufinden.
Nee, nennen wir ihn JWoss. Das ist besser. Dann weiß nicht so sofort.
Okay, alles klar. Gut, also.
Liebe Menschen da draußen, wenn ihr wisst, woher dieser Witz geklaut ist, schreibt's uns in die Kommentare. Mich würde interessieren, wie viele Leute so gebildet sind und diesen Witz kennen.
Den hast du ja schon ein paar Mal gebracht.
Ja,
also wäre ich nicht so, als ob.
Aber das ist ein guter Witz. Der hat historisch, kulturell, er hat einen großen Background.
Okay. Du wirst ihn jetzt natürlich auch nicht auflösen, sonst
wissen es die Leute, ja, genau.
Na, ich hätte es jetzt ganz gern gewusst, aber okay, gut. Dann gedulde ich mich bis nach deinem Urlaub. 2 Wochen muss ich mich ja jetzt gedulden.
Ja, oder liest die Kommentare. Da wird sicherlich gleich jemand direkt in den Kommentaren das Ganze
auflösen. Was Absurdes, mache ich nicht. Nein, Spaß doch. Stimmt, da muss ich jetzt die Kommentare übernehmen. Du bist ja hier auf YouTube der Kommentarmeister. Okay, gut, dann habe ich richtig viel Arbeit nächste Woche, gut. Okay, also dieser Herr Voss, ehemaliger Goldman, was weiß man noch über ihn? Oder beziehungsweise, hört ihr den Podcast überhaupt? Sonst, falls nicht, dann wäre es natürlich sehr, sehr gut, weil dann kannst du mir so ein paar gemeine Fragen schon mitgeben, die ich dann einfach dreist stellen kann nächste Woche.
Ich habe ihn gefragt. Dann
zum Beispiel, wie sein Insider-Trade damals gelaufen ist oder so.
Wie das mit dem Knast dann auch war. Und, genau. Ich habe ihn gefragt, ob er einen Podcast hört. Dann hat er aber so ein bisschen
rumgedruckst. Also
rumgedruckst,
aus Höflichkeit wollte er nicht Nein sagen.
Die erste Folge hat er gehört. Und aber okay, ich glaube, er hört sich mindestens die letzte Folge wahrscheinlich an, um geistig auch darauf vorbereitet zu sein, auf was er sich hier einlässt.
Ja, dann stell ihm eine Falle. Gib ihm die 51. Die von letzter Woche, die war gut. Die haben auch alle gefeiert mit zwei Gästen und einem Geschenk für dich und dann, ja.
Zwei Gäste? Ach, stimmt. Zwei ja. Gäste. Ich erinnere mich.
Genau. Übrigens, Ben hat jetzt einen Privatjet bestellt. Also sein Hedgefonds-Trade, nachdem er von dir sein Arbitrage-Trade, nachdem er von dir abgesegnet wurde, ist jetzt
durchgelaufen.
Sehr ja, schön. Ja. Wir haben jetzt ein Trading-Desk bei uns aufgemacht.
Es sah ja eh so aus, als ich bei euch im Büro war. Da waren relativ viel Bildschirme.
Ja, wir hatten mal von der Deutschen Welle, glaube ich, so ein TV-Team. Die hatten angeschrieben und so. Ich hatte da nicht drauf geantwortet. Dann haben die Markus angeschrieben. Er so, ja klar, kommt vorbei und so. Die wollten sich irgendwie informieren. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wir würden gerne mal mit euren Kunden sprechen. Dann haben wir gesagt, wir haben keine Kunden. Also Kunden im Sinne von, dass wir irgendwelche Leute beraten. Ah, okay. Ja, aber können wir dann die Trading-Aktivität bei euch filmen im Büro? Markus, ich glaube, die wissen nicht genau, was die, bei uns wird nicht getradet und nicht gehandelt und kein Austausch mit Kunden, also, ja. Und dann, ich weiß gar nicht, habe ich die Story schon erzählt? Dass ich dann barfuß aus dem Meetingraum rausgekommen bin und er mich dann komplett verdutzt angeschaut hat und immer ganz verwirrt zwischen meinem Gesicht und meinen Füßen hin und her geschaut hat.
Hast du noch nie erzählt? Das ist ja
verwirrend. Habe ich noch nicht erzählt?
Nein, doch, hast du schon erzählt.
Hatte ich schon, dachte ich.
Wahrscheinlich kommen jetzt gleich die Kommentare. Es wiederholt sich. Nach einem Jahr wiederholt sich alles.
Darf aber auch. Wir können ja wieder unsere 10 Fragen auspacken. Mal gucken, ob sich da was
entwickelt hat
von unserer ersten Folge.
Einfach die genauen selben Fragen nochmal, ohne dass wir uns die Folge anhören und gucken, ob die Antworten gleich sind.
Ja, gute Idee. Also, aber was kann ich denn Herrn Boss, gibt's da, pitch ihn mal noch ein bisschen. Was sind so seine Lieblingsthemen? Was können wir von ihm lernen?
Also ich glaube, vom Herrn Voss kann man sehr, sehr viel lernen. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so vorweggreifen, weil ich gar nicht weiß, über was er alles so erzählen möchte. Er hat auf jeden Fall einen, ich sag mal, professionellen Asset-Management-Hintergrund und findet es vielleicht Hedgefonds nicht so geil, wie ich das finde, aber mag dafür, glaube ich, vor allem Private Equity und Venture Capital sehr gerne. Will heißen, jetzt hast du endlich mal jemanden, der mit dir über die Dinge sprechen kann, die dir aus deinem ehemaligen Berufsleben wichtig sind.
Okay, Venture Capital kenne ich gar nicht aus, aber Private Equity ist natürlich interessant. Sehr gut. Also quasi ist es so eine Art Dirk Müller, ne? Wenn du sagst professioneller Asset Manager.
Dirk Müller, aber mit einer Rendite, die in die andere Richtung geht, glaube ich.
Okay, verstehe, politisch ausgedrückt. Aber da die Rendite ja relativ flach ist, wenn sie in die andere Richtung geht, hat es ja nicht viel zu sagen.
Gehebelt in die andere Richtung.
Okay, alles klar. Sehr gut. Üblicherweise kriegst du ja immer Ärger im Podcast, wenn irgendwelche Sachen hier falsch ausgedrückt und falsch rübergebracht wurden. Diese Woche habe ich ganz schön kassiert.
Zu Recht.
Es war doppelt kassiert. Ich weiß nicht, ob ich es einfach vorlesen soll. Ich glaube schon. Du hast es hier rein copy-pasted. Das stellt die Sache, glaube ich, dar. Mit einem gewissen Groll eines Lesers oder eines Hörers. Das freut uns natürlich sehr, denn wir wollen in diesem Podcast Emotionen wecken und nicht nur positive. Hallo Holger, ich wollte kurz einen inhaltlichen Fehler aus der letzten Finanzflussfolge 51 durchgeben. Das war aber eine Marktgeflüsterfolge. Von daher möchte ich die Korrektur gleich mal korrigieren. Hashtag Korinthenkacker von deiner Musiklehrerin. Thomas sagt so ab 23:30, dass ja viele Unternehmen jetzt anfangen, ihre eigenen Chips zu bauen und dass Nvidia das Paradebeispiel dafür ist. Das ist aber leider ziemlich harter Blödsinn. Viele Nvidia, weil Nvidia gar keine Chips herstellt, sondern alles von TSMC in Taiwan herstellen lässt. Nvidia hat überhaupt keine FAABS, muss ich zugeben, dass ich nicht weiß, was es ist, aber ich würde jetzt mal behaupten, Fabriken, also Herstellungsorte, und lagert deshalb nach Taiwan aus. Intel und Samsung sind zwar Konkurrenten von TSMC, aber immer noch 60% der Foundry-Industry liegen immer noch in Taiwan. Sorry fürs Klugscheißen, ich liebe euren Podcast, aber als jemand, der in Taiwan gelebt hat und sich ziemlich tief mit Halbleitern und Chips beschäftigt hat, war ich hart getriggert. kann ich total nachvollziehen. Ja, ist kein Problem. Man kann ja auch nicht alles überall Experte sein. Ich hatte nur schon 2 Paper über das Thema geschrieben. Die hätte verlinken können. Das finde ich nämlich mal super, hätte ich mal super interessant gefunden. Ich weiß nicht, wie du die Mail gekriegt hast oder so, aber wenn du da mal nachfragen kannst oder lieber Hörer, wenn du uns die Paper mal schicken kannst, wäre natürlich super interessant. Genau, bla bla bla. Der Rest, ist das noch interessant oder nicht?
Ja, natürlich ist es interessant. Der letzte Satz ist das Wesentlichste.
Okay, alles klar. Was auch sehr oft unterschätzt wird, ist, dass die Manufakturen von Elektronik auch größtenteils in Taiwan hergestellt werden. Zum Beispiel stellt der taiwanesische Konzern Foxconn in Taiwan auch Honhai Precision die iPhones für Apple her. Das wusste ich sogar. Ich wusste allerdings nicht, dass es eine taiwanesische Firma ist. Super interessant. Das ironischerweise in China fabriziert wird. Also die Fabrik dafür des taiwanesischen Foxconn-Herstellers liegt in China. Deswegen hatte ich sehr wahrscheinlich immer das Gefühl, dass Foxconn chinesisch ist. Aber scheinbar ist es eine taiwanesische Marke. Und das größte Lieferkettenrisiko sind Golfschläger. Da werden, soweit ich weiß, 80% der weltweiten Golfschlägerproduktion in Taiwan oder von taiwanesischen Firmen hergestellt. Sehr, sehr spannende Insight auf jeden Fall. Vielen Dank für diese Korrektur und die Aufklärung. Ich habe übrigens zum Thema Taiwan, wir hatten zuletzt einen Militärbesuch. Also ein Bekannter von uns ist in Frankreich Hubschrauberpilot beim Militär. Und haben wir so ein bisschen gefachsimpelt und auch über das Thema China und Taiwan gesprochen. Und er hat mich mal so ein bisschen aufgeklärt, dass eigentlich die Chinesen gar nicht so leicht Taiwan einnehmen könnten, weil das halt wirklich gar nicht so easy wäre, wie man häufig denkt. So der Gigant China und die gehen dann halt einfach dahin, weil die halt eine Insel sind und sich ziemlich gut verteidigen können. War mir gar nicht so bewusst gewesen. Das heißt, es sorgt schon für eine gewisse Stabilität.
Ja, und du siehst ja auch, selbst wenn das ein Landding wäre, du siehst ja auch, dass das heutzutage, und das ist das ganz Spannende irgendwie, auch wenn ich mich da überhaupt nicht auskenne, vielleicht haben wir auch Militärhistoriker unter unseren Menschen, die hier zuhören, dass es ja auch, jetzt wenn du dir die ganzen Kriege anschaust, die geführt werden oder geworden sind, das ist gar nicht so leicht. Also man, selbst wenn du eine Riesenarmee hast und einen Landweg hast, siehst du es ja, wo alle gedacht hatten, Russland, da brauchen jetzt 3 Tage und dann ist es durch. Herr Biden hat ja sogar dem ukrainischen Präsidenten Asyl direkt angeboten, er kann doch direkt fliehen. Dann hast du irgendwie die USA, als die damals in Afghanistan einmarschiert sind, die haben es jahrelang nicht geschafft, dieses Land irgendwie in Anführungszeichen vernünftig zu halten und kaum zieht man ab, dauert es irgendwie einen Tag und dann ist die ganze Armee weg. Also es ist verrückt. Aber ich will das mit den Golfschlägern erstens nochmal betonen, das finde ich die wichtigste Information. Also lieber Justus, wenn du uns jetzt zuhörst, kauf lieber noch ein paar Golfschläger, weil wenn der Krieg ausbricht, dann wird es an der Front wahrscheinlich relativ schwer. Und
der zukünftige amerikanische Präsident Donald Trump ist ja auch Golfspieler, von daher.
Der ist auch guter Golfspieler, das stimmt. Herr Biden, spielt der Golf? Das weiß ich gar nicht. Ich habe zumindest noch. Doch, es gibt so ein Bild. Es gibt so ein Bild mit eben seinem Sohn und irgendwelchen Geschäftsleuten, die er angeblich nie getroffen hat, wo sie beim Golfspielen waren. Aber, ich mache mal was anderes noch, weil du immer sagst Taiwan und China. Ich möchte natürlich hier ganz offiziell mich der als verfassungstreuer Beamter der Linie unserer Bundesregierung anschließen, die ja sich ja eigentlich den USA angeschlossen hat mit dem Wording, dass wir sagen, es gibt nur ein China. Und das ist ja auch kein Problem, weil Taiwan heißt ja, das Land selbst heißt ja offiziell eigentlich auch China. Die nennen sich ja, der offizielle Name des Landes ist ja auch irgendwie Republik China oder so. Nicht Volksrepublik, sondern irgendwie das Volks weggelassen. Das heißt, wenn man sagt, es gibt nur ein China, sagt man nicht, welche Seite man gut findet. Und dann fühlen sich beide irgendwie so ein bisschen happy. Und Taiwan ist ja aus Volksrepublik chinesischer Sicht eine Insel. Und dementsprechend Taiwan dann auch wieder zu sagen, passt auch wieder, aber so eiern wir, glaube ich, seit Jahren hin und her, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise Position bezieht. Und das ist aber bisher auch ganz gut gelaufen.
Ja, du. Alles, was mich interessiert, sind natürlich die Chips und die Golfschläger.
Nicht nur die Golfschläger, das ist eigentlich das, was mir wichtig ist.
Chips interessieren dich nicht? Das Chip, was da in deinem Mikrofon, deinen Kopfhörern drin ist? Nee. Mikrofon weiß ich nicht, aber Kopfhörer?
Okay. Dann haben wir keinen Podcast mehr.
Ja, genau, die Abspielgeräte, dann, auf denen unsere Podcasts ausgestreamt werden.
Dann stellen wir uns mit so einem Megafon irgendwo in Frankfurt vor die EZB und halten da den wöchentlichen Podcast ab.
Ja, eine Rede ans Volk auf so einem Podest mit so einem, ja, das finde ich gut, das Bild gefällt mir, ja. Schreien wir uns gegenseitig an, jeder so auf seinem eigenen Podest und dann brüllen wir uns mit den Megafonen an.
Genau. Finde ich gut. Vielleicht sollten wir das echt mal machen, aber wir kommen ja dazu, sobald die Leute hier die 10.000 Abonnenten auf YouTube voll gemacht haben.
Genau, stimmt. Deswegen nicht vergessen, YouTube abonnieren, gibt was zu gewinnen. Und in der letzten Folge haben wir ja geklärt, wie wir die Grenze ziehen wollen und wie üblicherweise, wenn man Grenzen ziehen will, sorgt das für Probleme. Wir haben gesagt, wir orientieren uns einfach an der Aldi-Süd-Nord-Grenze. Daraufhin habe ich von einem Aldi-Süd-Mitarbeiter eine Nachricht bekommen, der mir gesagt hat, Moment, in Paris gibt es Aldi-Süd und nicht Aldi-Nord. Oder Frankreich gehört, warte, dies ist leider
nicht andersrum.
Frankreich, genau, okay, ich habe gesagt, es ist Aldi Süd, aber tatsächlich gehört Frankreich zu Aldi Nord. Also das ist schon mal falsch, was ich gesagt habe. Und dann hat er noch gesagt, dass Hofer in Österreich ist richtig und gehört zu Aldi Süd. So. Neben Deutschland gibt es nur in den USA Nord, das heißt dort Trader Joe's und Süd Aldi. Ach, okay, die USA sind aufgeteilt zwischen Nord und Süd. Okay, got it. Ja, jetzt wissen wir es. Aber wir haben ziemlich viele Nachrichten gekriegt zu diesem Aldi Nord-Süd.
Ja, das war bei mir auch hoch emotional. Ich habe jetzt nicht jede einzelne reinkopiert, aber wir müssen mal, glaube ich, aufpassen, weil jetzt haben wir schon 20 Minuten aufgenommen, dass ab jetzt jede Folge, so die erste 30 Minuten sind Berichtigungen der letzten Folge.
Ja, es wird immer mehr.
Es wird immer mehr.
Weil irgendwann kommst du in einen Loop rein, wo deine Berichtigungen auch falsch sind und dann musst du deine Berichtigung berichtigen
Berichtig,
und
bist nur noch damit beschäftigt. Wird mit Sicherheit dieses Mal passiert sein. Ich bin gespannt, was wir nächste Woche erzählen. Dann habe ich auch noch was. Ich möchte nämlich jemanden ganz, ganz herzlich grüßen. Ich möchte nämlich einen Shoutout geben an die liebe Thea, die in Hohenheim Ernährungsmanagement studiert. Und wir freuen uns sehr, dass du unserem Podcast regelmäßig lauscht. Denn, und jetzt glaube ich, kannst du ergänzen, du hast nämlich was nachgeguckt.
Genau, ich habe was nachgeliefert. Wir haben nämlich auch noch eine zweite Person, die wir grüßen müssen, nämlich die Lisa.
Stimmt,
die werde ich danach gesagt. Die U30 ist und auch Hörerin des Podcasts und sie ist 23, genau, weiblich und hört seit Anfang an den Marktgeflüster-Podcast und sie liebt die Kombination und so weiter. Dadurch, dass wir letztes Mal Pia gegrüßt hatten, habe ich auch ziemlich viele Zuschriften bekommen. Hey, ich bin auch eine Frau und wir hören und hören den Podcast. Und daraufhin habe ich mir fast schon gedacht, vielleicht haben wir unsere Quote verbessert. Allerdings liegt unsere Frauenquote immer noch bei nur 7%. Das sind die Spotify-Statistiken. 90% Männer, 7% Frauen und 3% Non-Binary und non-specific.
Non-specified.
Non-specified, sorry. Das Screenshot war zu klein. Non-specified. Genau. Und
so ist es. Die liebe Lisa wird, vielleicht hören wir von der lieben Lisa, das ist übrigens nicht die Aktiengramm Lisa oder Aktienkram. Vielleicht hören wir von der die nächste Zeit noch was, denn sie hat angefangen, mir ganz interessante Stories zu erzählen, die vielleicht für den Goldmann-Garten geeignet sind. Allerdings ist das noch in der Abstimmung. Ich hatte dann noch ein paar Rückfragen, aber vielleicht gibt es da nächste Woche, übernächste Woche.
Prüfst du dir auf Richtigkeit?
Ja, ja, natürlich. Also ich habe da drei Investigativjournalisten dran, die sich dann darum kümmern, ob das alles richtig ist. Ja.
In dem Kontext wollte ich dich mal fragen, weil ich meine, wir haben jetzt schon eine prozentual natürlich geringe Hörerinnenschaft, aber insgesamt, wenn man ja die Zahlen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Podcast-Aufrufe wir insgesamt haben, kannst du jetzt gar nicht, 25.000 pro Folge, sowas in der Größenordnung.
Mittlerweile ist es tatsächlich ein bisschen mehr, aber ja.
Und davon 7%, das heißt, es ist ja schon eine ganz schöne Hörerinnenschaft. Und zuletzt hatte ich mit Mona die Diskussion, da würde mich doch mal dein Thema dazu interessieren, zu solchen Female Finance Veranstaltungen. Weil ich finde es ja, also für mich sollte es jede Veranstaltung geben, die irgendwelchen Menschen hilft, ganz egal. Mona war so ein bisschen pisst, weil wir wurden eingeladen von Dussmann, das ist so ein
nie gehört.
Kennst du nicht? Das ist im Endeffekt das Thalia in Berlin, das ist so ein renommiertes Buchhaus, aber das gibt's nur in Berlin.
Na, jedenfalls ist sowas so eine Veranstaltung. Kindle, Amazon Kindle. Okay. Bloß in nett, in regional. Alles verstanden. Ja, sorry.
Wie Amazon Kindle?
Ja, Bücher bestellt man bei Amazon. Ich weiß nicht, was du mit diesen anderen Buchhäusern immer hast.
Achso, Bücher bestellt. Aber nicht Kindle.
Klammer auf, liebe Leute, das ist ein Scherz. Bitte nicht böse Schriften an uns senden.
So, als wir das Buch herausgebracht haben, übrigens, solltest du aufpassen, denn es war uns so gewesen, wir haben den Amazon-Link gepostet und haben viele böse Zuschriften gekriegt, warum wir den Amazon posten und nicht regionale Buchläden. So, Klammer zu.
Na, jedenfalls, wenn du von denen keine Aktien kaufen kannst und die Leute frontrunnen. Entschuldigung, okay. Du wolltest was erzählen.
Alles gut. Genau, diese Female-Finance-Veranstaltung und dann wurden wir halt eingeladen. Ich konnte halt zeitlich leider nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, Mona, geh doch hin und so. Und sie meinte so, nee, sie hat keinen Bock mehr, nur eingeladen zu werden, weil sie eine Frau ist auf solche Female-Finance-Veranstaltungen. Weil wir haben ja 300 Seiten über Finanzen geschrieben und nirgendwo ging es um das Thema Finanzen für Männer, Finanzen für Frauen. Und ja, aber was hältst du von solchen Veranstaltungen? Weil davon gibt es ja richtig viele mittlerweile.
Mir fällt es schwer, da eine Meinung abzugeben, weil ich ja quasi als Nicht-Betroffener das immer ein bisschen schwer einschätzen kann. Also ich meine, ich kann es aus der Perspektive sagen. Wir haben einen Finanzstudiengang. Auch dort ist die Geschlechterverteilung relativ hardcore skewed Richtung Männer. Ich habe vorher in München an der Hochschule da Mathe-Studiengang gemacht. Da ist die Geschlechterverteilung noch hardcore skewed Richtung Männer. Und wir haben uns auch immer die Frage gestellt, wie kriegt man denn irgendwie die Geschlechterverteilung da ein bisschen anders hin? Weil andere Länder können es ja auch. Das ist ja ganz spannend. Vor allem, ich glaube, Jordanien ist da relativ stark, die eine extrem hohe Frauenquote in den ganzen technischen Studiengängen haben. Nein, was man gar nicht glaubt, wenn man jetzt irgendwie Jordanien zum ersten Mal hört, auch wenn die eigentlich sogar vergleichsweise relativ liberal sind. Ich glaube, dass das Problem ist, das fängt irgendwie schon in der Grundschule an. Und da könnte ich wahrscheinlich jetzt stundenlang drüber reden. Und ich glaube, wir haben auch darüber schon mal gesprochen, wenn ich mich nicht echt täusche. Ja, ja, vor einem halben Jahr oder so.
Das Thema kommt dann immer wieder auf und wird größer.
Dementsprechend würde ich sagen, wenn es genug Leute gibt, die sowas haben möchten, die da hingehen möchten, dann warum nicht? Ich kenne aber auch, wie du sagst, viele, die sagen, also weibliche Personen, die sagen, sie finden das scheiße sowas, wenn man das quasi so abtrennt. Ich glaube, es wird dann kritisch, wenn Leute sagen, wir machen jetzt hier spezielle Veranstaltungen zum Finanzthema nur für Frauen. Das Fenster zumachen, sonst wird gleich die Scheidung eingereicht. Es ist mir gerade eingefallen, das Fenster muss ich zumachen, wenn ich Podcast mache. Das wollte ich jetzt sagen, dass es diese Finanzthemen für Frauen gibt, die dann aber gleichzeitig irgendwelche Hardcore-Coachings verkauft werden für mehrere 10.000 Euro, überspitzt formuliert. Das finde ich irgendwie nicht so gut.
Ja, true. Ja, ich finde das ganz interessant. Der Verlag hat uns ja auch angeboten und gesagt, hey, mach doch das einzige Buch, das Frauen über Finanzen lesen sollten. Also quasi eine Abwandlung von unserem Buch. Und ich sehe das da rein aus Marktsicht, ne? Und habe mir gedacht, gut, wenn es da einen Markt für gibt, wenn wir da Leute mit erreichen, die wir mit unserem normalen Buch nicht erreichen würden, warum nicht? Und Mona war direkt dagegen. Bitte was?
Mach das. Ich finde es so geil. Bitte mach das. Mach dieses Buch. Und das Buch ist
Das ist schon... Nein, das ist eins zu eins dasselbe
wie unser normales. Genau, das ist eins zu eins dasselbe, das normale Buch. Es ist auf jedes Wort das genau geil. Das gleiche. Das würde ich das sofort machen. Da kommst du auch in die Presse vielleicht. Das ist doch eine richtig gute Idee. Ich sehe dich schon auf Seite 1 in der Süddeutschen.
Okay, ja, warum nicht? Unter dem Hintergrund, aber da werden wir den Verlag nicht für gewinnen können. Die wollten natürlich so ein bisschen eine Anpassung haben in gewissen Topics und so. Aber nee, Monas Aussage dazu war relativ klar. Sie hat sogar keinen Bock, ein Finanzbuch in Rosa zu schreiben. So, Finanzen sind ja gleich, ne? Für Frauen gelten ja nicht andere Buchungssätze oder so. Also ja, von daher, ich kann das gut nachvollziehen. Aber ich meine, auf der anderen Seite, es gibt Leute, die fühlen sich in solchen Communities dann besser aufgehoben und ich verstehe, dass es da Zulauf für gibt und deswegen sollte es auch die Events dafür geben. Wir haben uns dann tatsächlich nicht dazu durchgerungen, dann ein spezielles Medium zu machen. Was wir allerdings versuchen, ist es halt ein bisschen ausgewogener zu machen. Unser Podcast ist ja das beste Beispiel dafür. Ah nee, doch nicht. aber Jule als unsere Podcast-Host, also wir versuchen das schon ein bisschen weiter auszugleichen. Und vielleicht nochmal last but not least zu diesem Thema. Bei mir im Studium ist mir tatsächlich aufgefallen, also in Frankfurt ganz klar, wir waren so, keine Ahnung, in der Gruppe so 30 oder so, da waren vielleicht, weiß nicht wie viele Frauen, aber deutlich, also 10 vielleicht Maximum, hätte ich gesagt. Und in Frankreich war es relativ ausgeglichen, also es war schon interessant. Also vielleicht jetzt nicht die Hardcore-Finance-Studiengänge, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber zumindest das Business-Studium in Frankreich war da schon ziemlich ausgeglichen zwischen Männern und Frauen, hätte ich jetzt mal gesagt, ja. Gefühlstechnisch, ja.
Ich überlege gerade, dann...
Also wirklich von Land zu Land unterschiedlich.
Dann schick doch nächstes Mal oder mach doch nächstes Mal Jule als Vertretung von dir statt Markus.
Das ist eine Idee, ja. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich habe sie sogar schon mal drauf angesprochen. Oder Markus hat sie drauf angesprochen.
Ja, ich glaube, sie hat gesagt, sie findet mich scheiße und deswegen wollte sie nicht.
Genau, das war der O-Ton.
So war es. Ja. Ja.
Kannst verstehen. Entweder das oder sie hat gesagt, sie skriptet lieber. Also sie hat lieber vorgeskriptete Themen und das ist natürlich in diesem Podcast ein bisschen trickier.
Ah, jetzt kommt gleich mein Marktzeug. Das ist aber sowas von geskriptet.
Weil das Ding ist nämlich, wenn du nämlich skriptest, machst du ja keine Fehler. Und dieser Podcast lebt ja von Falschaussagen, die dann im nächsten Podcast korrigiert werden. Und ich glaube, da hätte sie dann natürlich einen großen Nachteil.
Ich glaube auch, wir sollten überlegen, ob wir einen Spin-off von diesem Podcast machen. was ziemlich gut ankommt, sind ja Politikthemen. Vielleicht sollten wir uns einfach jede Woche über Politik unterhalten. Mm-mm. Und da einfach wirklich alle möglichen Triggerthemen ansprechen und jede Richtung beleidigen.
Weiß nicht.
War nicht ganz gemeint.
Eher nein. Also so. Politik, es ist, glaube ich, nicht einfacher geworden. Früher konnte man so ein bisschen eine Farbe beziehen und sagen, jo, ich bin eher so und so und so, ja gut, du bist FDPler, dann würdest du trotzdem mal mit jemandem von der SPD sprechen, aber das ist ja heutzutage, ist ja schwierig, glaube ich, schwieriger, deswegen halte ich da ein bisschen mehr die Klappe noch.
Ernsthaft, das ist wirklich das, was mir Angst macht, dass wir irgendwie dieses mit Herz streiten, aber in menschlich nett zueinander zu sein. Das ist irgendwie das, was wir immer mehr verlernen, glaube ich. Also es siehst ja in den USA, wohin das führt, dass die Druckenmiller sagt, die eine Hälfte des Landes, die andere Hälfte des Landes auf den Tod hasst.
Ja, das ist schon crazy, ne? Vielleicht wird das ja besser,
sagen wir mal. Ich glaube nicht, aber wir geben uns der Hoffnung hin.
Und ich glaube, wir könnten, aber nicht, dass wir da positiv zu beitragen könnten. Ich weiß nicht, so differenziert. Da muss ich ehrlich gesagt, ich spreche ja ganz gerne Podcast-Empfehlungen aus, finde ich tatsächlich, auch wenn ich nicht alles, was sie teilen, gut finde, aber den Lanz und Precht-Podcast finde ich dahingehend echt gut, weil die nehmen häufig sehr polarisierende Themen und entschärfen das mal so ein kleines bisschen und geben da wirklich mal so eine zweiseitige View auf gewisse Themen, die bei vielen Menschen halt so pauschalisiert im Kopf ist. So, keine Ahnung, Klimakleber sind die schlimmsten, die es gibt. So, Verbrecher gehören in den Knast. Oder Klimakleber muss es geben, weil anders wird die Politik nicht wach. Das sind ja so einfach mal symbolisch zwei Extreme dargestellt. Und die bauen da eine gute Bridge. Also zu sagen, einfach mal selbst anhören. Ich finde das gut. Und die unterhalten sich halt auch über tricky Themen wie beispielsweise das Hochkommen der AfD und solche Dinge. Das ist ja unglaublich emotionalisiert, das ja.
Ich habe die ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich weiß bloß, dass wir sie in unserer ersten Woche vom Platz 1 der Podcast-Rankings mal für einen Tag verdrängt hatten. Das Screenshots habe ich gemacht und seitdem.
Zu Recht. Unsere ist natürlich besser. Unser Podcast ist definitiv besser. Aber wenn ihr unseren Podcast durch habt, dann könnt ihr dort mal reinhören. Ne? Gut, so. Kommen wir von einem Aufregerthema zum nächsten, oder? Würde ich mal sagen.
Jetzt kommt das größte Aufregerthema, oder? Oder was wollen wir als nächstes machen?
Wie du magst, spring rein.
Dann würde ich sagen, es ist Zeit für die Marktnews, Thomas.
Na gut, dann die. Auf geht's.
Kannst du schon ertragen? Bist du schon geistig überhaupt bereit dafür?
Ja, ich bin ready. Ich habe sogar mitgekriegt, die Fed hat die Zinsen erhöht und die EZB auch. Dass ich jetzt vorgegriffen habe, aber das
Spoiler Alert.
Das wissen sie wahrscheinlich schon alle. Das habe ich irgendwo über einen Ticker mitgekriegt und habe gesagt, krass.
Und die Japaner. Nein,
gestern habe ich gestreamt und im Stream haben die Leute gesagt, der Markt geht komplett ab. Und dann habe ich geguckt und dann war der Markt so 1,5% hoch.
Wo ich schon dachte, ja, und das ist das Geile. Der Nasdaq war irgendwie fast 2% im Plus und hat dann aber im Minus geschlossen, wegen den Japanern. Aber da kommen wir gleich am Ende dazu.
Aber sorry, kommen wir zu unserer Struktur zurück. Ich mache dir gerade deinen gesamten geskripteten Teil kaputt. Tut mir leid.
So gut habe ich das alles vorbereitet. Ja, Thomas, also. Erstmal fand ich eine Sache geil. Wusstest du, dass viele Unternehmen in den USA von steigenden Zinsen profitieren?
Nee, wie? Weil sie hohe Einlagen haben und diese Einlagen jetzt verzinst werden. Zinsgeschäfte.
Ja, ohne Scheiß. Also gerade diese ganz großen Megacaps haben ja teilweise riesige Summen an Cash rumliegen, die sie vor Jahren vereinfacht gesprochen aufgenommen haben zu deutlich niedrigeren Zinsen und jetzt aber hohe Einlagenzinsen drauf bezahlt bekommen. Deswegen haben die Zinserhöhungen im Moment bei vielen Firmen gar keinen negativen Effekt, was ich ziemlich witzig finde.
Das ist gut.
Aber jetzt, du kannst dich ja schon gar nicht mehr halten. Wir haben diese Woche Megacap-Earnings gehabt, nämlich von 3 Stück. Microsoft, Alphabet und das Ding vom Herrn Zuckerberg. Nächste Woche darfst du dann mit dem Jan über die restlichen sprechen, die dann nächste Woche noch reintingeln. Aber jetzt halte ich fest, alle haben sowohl Topline als auch Bottomline geschlagen. Also
Umsatz und Gewinn.
Umsatz und Gewinn, genau richtig. Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, was ja immer so 80% der Unternehmen machen, weil die Erwartungen vorher einfach runtergeschoben werden, hat man ja schon mal drüber gesprochen. Aber das Witzige ist, dass die Marktreaktion so eine völlig andere war. Zum Beispiel Microsoft und beide Zahlen geschlagen, haben aber dann irgendwie gesagt, ja, Wachstum und so weiter, Umsatzwachstum schaut nicht so gut aus die nächste Zeit. Und sind dann direkt so auf Wochensicht ungefähr 6% im Minus.
Es ist vielleicht, weil ChatGPT scheiße geworden ist.
Ja, und wie heißt denn das? Die haben doch dieses Azure. Azure oder wie spricht man das aus?
Azure.
Azure, ist es wirklich, schreibt man wirklich Azure. Azure,
ja. Ein Azure. Entwickler von uns hat so mal zu uns gesagt, keine Ahnung, irgendwas von wegen, du musst deine Cloud richtig aussetzen, sonst gibt's Azure. Verstehst du?
Verstehe
ich. Smart, gell? Ich weiß nicht, ob ganz Deutschland diesen Witz versteht, aber Azure ist, sag mal zumindest im Saarland, sehr wahrscheinlich auch in weiten Teilen Deutschlands als Ärger. Genau.
In Baden-Württemberg könnte man das vielleicht auch durchgehen lassen. Auch
wenn also was ist mit Azure? Das hat underperformed, oder was?
Nee, eigentlich kam es sogar auch leicht über den Erwartungen rein, aber generell
aber nicht genug.
Das vielleicht schon, aber der Ausblick, den Microsoft gegeben hat für die nächste Zeit, der war deutlich schwächer, als man geglaubt hat. Das rechtfertigt dann
Die Guidance.
Das rechtfertigt dann -6%. Mhm. Handelt witzigerweise immer noch auf dem Forward KGV von 31, was ja der S&P ist, glaube ich, so bei, genau, Schnapper. Der S&P ist bei 20 im Mittel und ohne die Megacaps wäre der S&P irgendwie bei 16 oder 17.
Also, das ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Genau.
Je niedriger, desto günstiger ist es bewertet.
Genau, und je höher, desto mehr Wachstum ist eingepreist, vielleicht verallgemeinert sozusagen. Ja, dann Alphabet, das ist das mit der Suchmaschine. Ich weiß nicht, was die sonst noch machen.
YouTube.
YouTube, stimmt.
Da, wo man uns abonnieren muss.
Und wo sie uns gesperrt haben. Stimmt, die haben uns gesperrt auf YouTube, das war das.
Ja, das hat ganz schön auf die Earnings gedrückt, glaube ich.
Ist aber trotzdem +7% rausgekommen. Die Aktie ging danach direkt Moon. Ich glaube, war das nicht ein Saarland, was die gewonnen haben? Ich bin mir gar nicht mehr sicher.
Ja, ich habe mich gefreut, ja. Saarland als Referenz.
Irgendwo
war Saarland. Ich glaube, Meta hat ein Saarland gewonnen, oder? Ich weiß nicht mehr. Stimmt. Eins von beiden.
Ja, nee, du hast recht. Meta war auch erst gut im Plus, ist dann wieder runtergekommen. Aber die haben Saarland gewonnen. Auch die Topline, Bottomline Beat. Year-to-date sind die 150% im Plus, wenn man drüber nachdenkt.
Alphabet.
Meta.
Meta, ah ja, stimmt.
Meta, 150% im Plus, das meiste irgendwie einfach Bewertungen hoch und runter geschoben. Also hat eigentlich nichts gerade mit irgendwie Fundamentaldaten vom Unternehmen zu tun. Auf Wochensicht 2% im Plus.
Ja, ich glaube, das Plus kommt auch viel von diesem Threads, oder? Hat das gar nicht so viel bewegt, also der Twitter-Klon.
Also, nee, die sind vorher schon, die sind wie eine gerade Linie eigentlich dieses Jahr hoch. Der Twitter-Klon
vielleicht auch Jahr der Effizienz. Die haben doch ihr Jahr der Effizienz angekündigt und die ganzen Metaverse-Shit in die Tonne gekloppt. Also so Leute wahrscheinlich nicht, aber auf jeden Fall, ja genau, Leute entlassen. Ja.
Das findet der Markt immer gut, wenn Leute entlassen werden. So, hat dich das auch so emotionalisiert wie mich?
Definitiv. Und was kommen jetzt noch für Large Caps nächste Woche? Netflix war ja schon.
Tesla war auch schon. Du stellst immer so Fragen, die ich gar nicht beantworten kann. Nicht Spaß. wer fehlt denn noch? Dings fehlt, oder? Apple?
In der Dividenden-Community sind ja alle scharf auf Dividendenkalender. Da habe ich ja zuletzt mit dem Gründer von Parkett so mitgesprochen. Die haben ja ihren Dividendenkalender gelauncht, wo du also gucken kannst, welche Firma wann Dividenden bezahlt. Da sind die ja ganz crazy drauf, die Dividendenmenschen. Und eigentlich bräuchten wir das mal für Earnings, oder? Earnings-Kalender. Also gibt's ja bestimmt irgendwo, aber.
Gibt's einen generell guten Account auf Twitter? Das ist der, ich glaube, der Earnings Whisperer.
Nee, ich will das ja in der Kalender-View haben.
Du siehst dann immer den Wochenkalender. Du siehst quasi jeden Wochentag und dann die Firmenlogos drunter, die berichten.
Ja. Aber gibt's das auch bei unserem neuen Sponsor, bei Stockfree? Da müssen wir nochmal reingucken. Wir können's zur nächsten Folge sagen, finden wir es raus. Gut, dann die Megacaps, das ist natürlich das Wichtigste überhaupt. Dann
ja, hier nächste Woche. Ich habe extra für dich jetzt schnell nachgeguckt. Du kannst nächste Woche mit Jan drüber sprechen, denn am 3., das ist der Donnerstag, da kommt dann Apple und Amazon.
Apple und Amazon, okay.
Ja. Ich hoffe, du bist bei ihm genauso begeistert und emotional aufgeladen, wie wenn ich dir die vier
Definitiv. Vorlese. Ich gebe mir Mühe. Ich arbeite an mir. Ich habe auch heute sehr wahrscheinlich noch nicht ein einziges Mal interessant gesagt, oder?
Das stimmt.
Siehst du? Ich arbeite an mir.
Vielleicht sollten wir mal eine Podcast-Folge machen, wo wir uns beide vorher betrinken und dann einfach dann aufnehmen.
Ja, aber du trinkst doch keinen Alkohol, habe ich gehört.
Das stimmt. So, ich kann ja Koks nehmen.
So, die Fetten.
Die Fed hat Zinsen erhöht, das hast du richtig mitbekommen, 25 Basispunkte, im September nochmal, also
0,25%,
genau,
für diejenigen, die nicht unsere Folge zu Basispunkten gehört haben.
0,25% angehoben.
Im August. Darf ich dir jetzt die klassische Frage stellen, auf die du vermutlich nicht vorbereitet bist?
Stell sie.
Von wie viel auf wie viel?
Auf 5,25 bis 5,5% ist die neue Range, Target Range der Federal Funds Rate. Ich habe mich extra heute vorbereitet.
Wunderbar.
Ich sonst auch immer vergesse. Im August ist kein Meeting, im September ist wieder eins. Und ob im September nochmal eine Erhöhung kommt oder nicht, haben sie offen gelassen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist tendenziell eher nein. Herr Paul hat dazu Folgendes gesagt. It is certainly possible that we would raise rates again at the September meeting, if the data warranted. And I would also say it is possible that we would choose to hold steady at that meeting.
Also entweder erhöhen wir oder wir lassen gleich.
Genau.
Hätt's nicht, das schließt ja schon mal eine Zinssenkung aus.
Das ist richtig, aber die hat er schon lange, lange ausgeschlossen.
Okay, sehr gut.
Und sie forecasten keine Rezession mehr. Und witzigerweise hat er gesagt, er könnte sich vorstellen, irgendwann mal Zinsen zu senken, aber trotzdem die Bilanz zu reduzieren. Also quasi kein Geld zu drucken, sondern Geld zu verbrennen.
Im Moment, was? Die Zinsen senken, aber die Bilanzsumme weiter reduzieren. Okay, verstehe. Genau. Also kein OMO, Open Market Operation, sondern
keine Neukäufe von Anleihen.
Ja, verstehe. Keine expansive Geldpolitik.
Ja, aber Zinssenkungen wäre expansiv und Bilanzreduktion ist nicht expansiv. Also meinte man, könnte das auch so gegen, also das glaubt der Markt eigentlich.
Schizophrener Geldpolitik.
Genau, so könnte man das nennen. So, dann kommen wir zurück zu deinem Heimatland, auch wenn das wahrscheinlich falsch ist, oder? Du bist ja kein echter Franzose, oder doch? Ich habe es wieder vergessen. Bist du echter Franzose?
Ja, habe beide Staatsbürgerschaften.
Okay, du hast beide.
In Deutschland beschimpft man mich immer als Franzose, in Frankreich als Deutscher, von daher ist schon okay.
Beides geht. Kann ich nachvollziehen. In Bayern haben die Leute immer zu mir gesagt, ich spreche kein Bayerisch, sondern Hochdeutsch. Und in Frankfurt haben alle gesagt, ich spreche Bayerisch und kein Hochdeutsch. Aber auf jeden Fall die verurteilte Straftäterin, die da in diesem EZB-Turm rumspringt, die hat auch Zinsen erhöht, auch um 25 Basispunkte oder 0,25%. Hat auch den September offen gelassen. Tendenziell ist hier die Wahrscheinlichkeit ein Ticken höher, dass die im September nochmal erhöhen. Aber was viel spannender ist, finde ich, Banken müssen ja so eine Mindestreserve bei der EZB halten.
Ja.
Von 1%. Und Vorsicht, weil viele mal glauben, das hat mit Krediten zu tun. Das hat eigentlich nichts mit Krediten zu tun. Es geht um Kundeneinlagen. 1% der Kundeneinlagen muss bei der EZB als Mindestreserve gehalten werden. Und auf die haben sie eigentlich auch Zinsen gezahlt. Nämlich durch die neue Erhöhung wären das 3,75% per annum, die sie zahlen würden. Das haben sie jetzt einfach aufgehört. Auf die Mindestreserve gibt es ab jetzt keine Zinsen bezahlt.
Mit welcher Begründung? Keine.
Also es gibt zwei Begründungen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die offizielle war, weil ich wir haben diese Woche wenig Hilfe bei der Kinderbetreuung, deswegen konnte ich nicht die Pressekonferenz selbst hören. Die inoffizielle Begründung wird sicherlich sein, weil die Zentralbanken im Moment der Eurozone sehr große Verluste schreiben jedes Jahr. Also sie kriegen Geld rein durch die Staatsanleihen, die sie gekauft haben. Also Lindner zahlt Zinsen an die Bundesbank. Ja. Die Bundesbank muss den Banken aber auf deren Reserven deutlich Einlagen. Mehr Zinsen zahlen. Genau, auf deren Einlagen deutlich mehr Zinsen zahlen, macht deswegen Verluste.
Ah, smart. Da kannst du halt einfach sagen, nö, jetzt zahlen wir keine Zinsen mehr.
Genau, jetzt zahlen wir einfach keine Zinsen mehr. Da geht's, glaube ich, ich muss mal nachgucken. Ich glaube, es war ein hoher einstelliger Milliardenbetrag, den man sich damit spart.
Und so jetzt, gut, das spart ja der Steuerzahler irgendwo. Weil dadurch wird ja der Gewinn erhöht.
Ja.
Der Zentralbanken, der ausgeschüttet wird an die Staaten. Oder habe ich wieder einen Denkfehler?
Nee, ist schon richtig. Die Frage ist, ob die Bundesbank dadurch jetzt Gewinn macht oder ob sie immer noch in der Verlustzone ist. Das müsste man mal nachgucken. Aber da die Verluste.
Zumindest wird sie dann weniger Verlust machen.
Genau, und die Verluste werden fortgeschrieben in Zukunft und mit späteren Gewinnen verrechnet. Also hast du schon recht. Im Endeffekt wird der Lindner irgendwann dadurch schneller Geld von der Bundesbank zurückbekommen.
Verstehe.
Und weil das nicht genug ist, diskutiert man jetzt darüber, ob man die Mindestreserve von 1% auf 2% anhebt, dass man noch auf noch weniger Geldzinsen zahlen muss.
Was wird da, aber warte mal, das reduziert doch die zirkulierende Geldmenge, oder? Wenn ich in meinem VWL 6er Note gut aufgepasst habe.
Hast du eine 6 in VWL?
Nein, hatte ich nicht. Ich habe es ja bestanden, aber gefühlt schon.
Das wäre jetzt aber witzig gewesen. Ja, also sagen wir es mal so, es entzieht zumindest dem Privatsektor, mit Privat meine ich alles, was quasi nicht öffentlich ist, also nicht EZB oder Staat, entzieht das Geld, entzieht das Kapital.
Und dadurch hast du weniger Geld im Umlauf, also weniger Brr sozusagen. Also Brr ist ja der Fakt, dass du quasi Geld in den Markt reingibst, aber wenn du das im Markt oder zur Verfügung stehende zirkulierende Geld reduzierst, erhöhst du dann nicht auch die Umlaufwahrscheinlichkeit? Oder wie heißt das?
Geschwindigkeit.
Geschwindigkeit. Lass uns mal einen Professor dazu fragen.
Genau, irgendjemand, der sich damit auskennt. Die Umlaufgeschwindigkeit hat damit nicht zwangsläufig was zu tun. Aber vereinfacht gesprochen kann man wirklich sagen, man entzieht dadurch dem Privatsektor noch mehr Kapital. Und auf der anderen Seite, dass die Zinsen, die die EZB oder die nationalen Notenbanken an die Geschäftsbanken zahlen, dieses Geld, weil die alle Verlust schreiben im Wesentlichen, dieses Geld entsteht auch aus dem Nichts. Und jetzt entsteht quasi weniger, in Anführungszeichen, aus dem Nichts.
Und können wir den Mechanismus ja mal erklären. Also wenn du 100 Euro von deinem Kunden kriegst, dann könntest du diese 100 Euro ja sozusagen, also du bist die Bank, kriegst 100 Euro von einem Einlagenkunden, jemand, der über den Finanzhaus-Tagesgeld-Vergleich sich ein Tagesgeldquote hat, beispielsweise, Hashtag keine Werbung, okay, Scherz beiseite. Und von diesen 100 Euro, damit wird die Bank ja arbeiten, wie man das immer so schön sagt. Das bedeutet, sie wird davon Kredite vergeben. Aber es gibt halt diese Mindestreserve von 1%, was jetzt diskutiert wird, auf 2%, die bei der EZB eingelegt werden muss. Sprich, von den 100 Euro muss 1 Euro bei der EZB angelegt werden und 99 Euros können nur verteilt werden als beziehungsweise herausgegeben werden als neue Kredite.
Ja, wobei in der Realität sind es weniger. Also die Mindestreserve, die Mindestreserve hat eher den Grund, dass man versucht, dass die Banken liquide sind, dass du quasi, wenn die Kunden Geld abziehen wollen, dass du genug Geld in Anführungszeichen als Reserve bei der Notenbank hast. Mhm. Weil das brauchst du zum Beispiel auch für den Zahlungsverkehr innerhalb von zwei Banken. Aber also es kommt noch on top mehr drauf, je nachdem, welche Art von Kredite sind, wie viel du dann nur vergeben darfst. Aber ja, genau, so kann man sich's vorstellen. Und jetzt gibt's mit Sicherheit Leute, die das triggert und die sagen, Moment, das stimmt doch gar nicht. Die Bank kann doch einfach random Kredite vergeben und die Geschäftsbank erschafft das Geld bei der Kreditvergabe aus dem Nichts, weil sich die Bilanz erweitert. Das ist richtig, aber in dem Moment, wo du den Kredit abhebst oder wegüberweist auf eine andere Bank, brauchst du das Kapital dann am Ende doch. Und das holst du dir, indem du entweder von der EZB Kredite holst oder indem du Kundeneinlagen hast. Das steht auch, es gibt so ein schönes Formular von der Bundesbank, wo sie das erklärt. Da schreibt sie irgendwie, die Geschäftsbank braucht das Geld, das sie als Kredit vergeben hat, vorher nicht gehabt zu haben. Punkt. Und den Satz lesen immer alle und sagen, oh, die kann aus dem Nichts erschaffen. Im direkt folgenden Satz steht dann aber, sie muss sich allerdings im Nachhinein spätestens refinanzieren. Aber den Satz ignorieren immer alle, die dann behaupten, dass die Geschäftsbanken Geld drucken können. Jetzt hast du aber zumindest gesagt, aber kein interessant.
Nein, doch, ich war am Überlegen. Ich war halt gerade wirklich tatsächlich am Überlegen, aber ja, es ist halt wirklich so ein bisschen so ein Schwurbler-Thema manchmal. Aber du bist da ja sehr aktiv.
Ich bin sehr aktiver Schwurbler.
In der Aufklärung.
Woher kommt das Wort eigentlich, Schwurbler?
Also das jetzt weiß mal, ich nicht. Das Arno benutzt das die ganze Zeit. Ja, das ist scheinbar steht das für Verschwörungstheoretiker.
Ja, genau, aber seit Corona höre ich das erst. Vorher habe ich das Wort noch nie irgendwo gehört.
Ja, also ich kannte das schon, also im Saarland sagt man Dummschwätzer.
Ja, das kenne ich auch.
Also, jemand, der Blödsinn erzählt, genau. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also vielleicht ist es auch eine falsche Assoziation, ich habe keine Ahnung. So, wie sieht's mit der Bank of Japan aus? Die letzte große Notenbank, die uns interessiert. Die
Bank of Japan, das ist das Geilste. Jetzt kommen wir zum YOLO-Trade. Die Bank of Japan. Ah, nice. die Bank of Japan macht eine Sache, die alle anderen Notenbanken nicht machen. Die druckt weiter Geld. Die kauft auch Anleihen. Und zwar machen die das so, die sagen quasi, die 10-jährigen Zinsen, die die Japaner, also der japanische Staat zahlen muss, die 10-jährigen Zinsen oder Renditen auf die 10-jährigen Staatsanleihen, die dürfen nicht mehr als 0,5% per annum sein.
Und also die haben so eine Deckelungsrate, hatten wir schon mal in der Folge drüber gesprochen, ne? Und wenn das da drüber hinausschießen sollte, dann kaufen die einfach brutal auf, bis die Zinsen wieder fallen.
Genau, also eigentlich haben sie formal einen Fix bei 0 und es darf um 0,5 hin und her schwanken. Also die Deckelungsrate gilt auch nach unten, aber in der Praxis ist sie eigentlich relevant im Moment nur nach oben. Ja. Und da steht, die lange Zeit steht schon die Debatte, dass sie diese Deckelungsrate entweder aufgeben oder erhöhen, weil auch in Japan hast du steigende Inflationsraten. Kam jetzt erst über Nacht die Tokio-Inflation raus. Ich glaube, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf. 3, noch was. Was aber deutlich über den Erwartungen war, weil, glaube ich, 2,9 oder so erwartet worden ist. Also du hast auch dort steigende Inflationsraten, wenngleich diese Inflationsraten nicht ansatzweise so dramatisch sind, wie bei uns die waren. Und jetzt hat irgendwie jeder gesagt, nee, die Notenbank macht dieses Meeting nichts. Es kommt irgendwann was, aber dieses Meeting machen sie nichts. Ich glaube, 80% aller Ökonomen haben gesagt, es kommt nichts. Dann habe ich aber einen Report gelesen von Goldman Sachs, also mit UCK. Und die haben sich die Mühe gemacht, weil so funktioniert halt FX-Research oder Makro-Research. Die haben einfach mal geguckt, was haben diese ganzen Notenbank-Heinis in Japan über die letzten Wochen für Interviews gegeben und was haben sie wortwörtlich gesagt. mhm. und haben daraus geschlossen, dass eine Wahrscheinlichkeit besteht, die sie auch als hoch genug definiert haben, dass die Notenbank dieses Mal schon agiert und diesen mhm. Zinscap bei 0,5 in irgendeiner Art und Weise lockert. Mhm. Und das fand ich sehr plausibel und habe mir gedacht, das mache ich jetzt einfach mal und setze auf einen stärkeren Yen und bin gestern Abend mit Hebel 25 Short US-Dollar-Yen gegangen.
Krass. Gestern Abend und ja. heute Morgen Position schon geclosed.
Ja, habe ich schon geclosed, aber viel geiler war, ich habe das gestern Abend auf Instagram dann gepostet, hey Leute, ich bin jetzt 25er Hebel Short Dollar-Yen, also Aha. stärkerer Yen, schwächerer Dollar.
Ja.
Und eine Stunde später kam so Breaking News, japanische Presse berichtet, dass heute Nacht was passiert, dass die Notenbank wahrscheinlich diesen Zinscap anhebt. Dann ist der YOLO-Trade schon ins Plus gelaufen und in der Nacht ist es dann tatsächlich passiert. Goldman hatte recht, also keine Ahnung, ob das ein Zeichen für Weltuntergang ist. Und mhm. was haben sie jetzt gemacht? Sie haben jetzt Folgendes gesagt, die Zinsen sind nicht mehr bei 0,5 gekappt, mhm. sondern bei 1. Mhm. Aber wir also kaufen...
bei 0, aber die dürfen um 1 schwanken.
Genau, 1 ist der mhm. Deckel, also 1 mhm. ist der Deckel. Genau, sie dürfen, wortwörtlich war, der Deckel muss 1 sein. Also sobald die Zinsen bei 1 sind, kaufen sie unlimitiert Anleihen. Aber vielleicht vorher auch schon. Mhm. So dass quasi der Markt jetzt nicht sofort das Ding instantan zu 1 hochtreibt, sondern mhm. dass du quasi nie weißt, wann die Notenbank aktiv wird.
Reinkickt.
Mhm. Genau. Wann die irgendwie reinkickt und dich aus deinen Anleihe-Shorts irgendwie rauskegelt.
In Short-Shorts. Okay, geil. Und wie viel hast du gemacht?
Ich habe nur ganz wenig gemacht. Ich habe hab gestern, glaube ich, irgendwie 700 Euro oder so gesetzt. Also ja. ich kann ja den Absolute Return auch sagen. Ich habe so, glaube ich, so 700 Euro gesetzt und heute habe ich den Trade für so 1.001 oder so geschlossen. Also ich glaube, es waren so, ich kann so keinen Kopf rechnen, wie viel sind das? 35% sowas um den Dreh? Also, nee, 38%.
Bei einem 30er Hebel oder 25er Hebel, das ist ja schon verhältnismäßig wenig. Willst du halt nicht verdoppeln?
Ja, ich wollte eigentlich verdoppeln, aber wenn der FX, der Wechselkurs halt nicht so viel macht, dann kannst du entweder länger drinbleiben oder nicht. Also 25 Hebel hört sich krass an, aber bei Währungen ist das gar nicht so extrem, weil so eine Bewährung bewegt sich normalerweise unter 1% am Tag.
Stimmt. Kleine Bewegung, ja.
Genau, außer du schaust halt irgendwelche Shitcoins an, wie den Euro oder die nigerianische Naira oder so. Aber ja, richtige oder Währungen wie Dollar, Yen bewegt sich.
Oder meinen Dogecoin.
Oder deinen Dogecoin.
Die ich ja bald von dir kriege. Unsere Wette läuft noch. Er ist noch nicht im Knast.
ja, genau, das war die japanische Notenbank. Das fand ich jetzt eigentlich mit am spannendsten. Ich bin heute Morgen, ich sag's dir, ich bin aufgewacht. Ich wusste nicht, wie spät es ist. Ich wusste aber, ich muss eigentlich noch länger schlafen. Dachte, scheiße, schaust du, was der Markt macht oder nicht. Aber ich wusste, wenn ich drauf gucke, dann kann ich eh nicht mehr schlafen. Also habe ich nicht drauf geschaut. Dann bin ich später wieder aufgewacht und wusste wieder, ich muss noch länger schlafen. Es ist immer noch nicht so weit, aber es war halt 5 Uhr nachts die Notenbankentscheidung. Ich hätte jederzeit drauf schauen können. Ich hab's dann aber Gott sei Dank wieder nicht gemacht. Hab dann gewartet, bis regulär der Wecker geläutet hat.
Und dann hast du ganz normal deinen Trades geschlossen zum ersten Handelsmoment, also?
Nee, dann habe ich erst gefrühstückt und dachte, vielleicht geht's ja noch ein bisschen mehr in meine Richtung. Weil es natürlich enttäuschend war, weil man sich mehr erhofft hätte, wenn man schon richtig liegt mit dem Forecast und dann aber der scheiß Wechselkurs nicht das macht, was man sich wünscht. Aber dann habe ich zugemacht. Und wahrscheinlich ist es seitdem, jetzt gucken wir nach, wahrscheinlich wäre ich jetzt sogar mehr im Plus. Ich habe mir nämlich gedacht.
Explodiert.
Nee, ist da, wo ich geschlossen habe, passt alles.
Und gute Wette.
Ja, annualisiert sind es irgendwie 90 Trillionen Prozent.
Ja, klar. Ich meine, 30% innerhalb von einem Tag oder weniger als am Tag, ne? Weniger als 24 Stunden.
Ja, ich habe selbst wenn du mit einem Tag rechnest, 38% am Tag sind, glaube ich, eine relativ hohe Zahl im Jahr.
Ja. Markus wird jetzt enttäuscht sein, dass du ihn nicht vorher informiert hast. Der will ja immer mitmachen. Aber meinte ja, Holger will ja nicht, dass man mitmacht.
Genau, deswegen habe ich das. Ich habe es zwar angekündigt, als ich es gemacht habe, aber das Produkt nicht genannt, weil man weiß ja nie, wann die BaFin am Ende doch noch zuhört.
Aktivst, hier hören die zu. Okay, sehr gut. Übrigens, weißt du, wo noch die Inflation gefallen ist?
Ja, wo?
In Frankreich. Von 5,3 auf 5 und tatsächlich, habe ich heute Morgen Financial Times gelesen und erstaunlich fand ich, Energiepreise sind um 3,8% runter. Deflation in der Energie.
Gut, das sind natürlich auch...
Das soll angeblich für die, ja genau, das sind die, die am meisten gespiked sind, ist klar. Ja. Aber das soll angeblich für die Eurozone-Inflation ein guter Indikator sein.
Frankreich, echt? Ich dachte, die sächsische Butterpreise sind irgendwie das Relevante.
Geschichten aus dem Goldman Garten.
Dann gab es noch, okay, wir haben 2 Stories am Start noch. Ja komm, gehen wir in die Stories über.
Das schaffen wir, oder?
Die schaffen wir. Die ist ziemlich genial, diese Story. Willst du die vorlesen oder soll ich?
Ich habe jetzt gerade so viel geredet, oder? Dann darfst du wieder vorlesen.
Du drückst dich. Ich hasse auch Vorlesen, aber ich kann das nicht
machen. Muss ich in der Schule auch immer machen, dann muss ich immer zum Lachen anfangen, ja.
Gut, die ersten beiden Sätze überspringen wir mal, oder?
Ja.
Dass wir namentlich nicht nennen. So, also eine Person hat sich hier bei uns gemeldet. Ich habe früher mal als Dienstleister gearbeitet und unser Hauptkunde war die Europäische Zentralbank. Dementsprechend hatten wir dort Büroräume und haben immer mal interessante Stories mitbekommen. Auch so die nachfolgende. Ein Mitarbeiter eines Dienstleisters, also Dienstleisters der Europäischen Zentralbank, war für die Netzwerkstruktur im Bereich Sicherheitstechnik zuständig. Eines Tages war der Kollege nicht mehr bei der EZB zu finden. Was war passiert? Es ist rausgekommen, dass sich der besagte Mitarbeiter in einem Datenzentrum der EZB eine professionelle Mining-Station aufgebaut hat. In den Datenzentren ist es üblich, dass es Pläne gibt, in welchen Schränken was für Hardware verbaut ist, sowie welche Firmen für welche Schränke verantwortlich sind. Eines Tages sollte Hardware in einen leeren Schrank nachgerüstet werden. Leider war dieser Schrank allerdings schon komplett voll. Von außen kaum erkennbar und aufgrund der Lautstärke in solchen Zentren nicht auffällig. Es stellte sich heraus, dass dort haufenweise 3080 Ti-Grafikkarten, ich glaube, das sind Nvidia-Grafikkarten verbaut waren. Der Ex-Mitarbeiter hatte da schätzungsweise ein Jahr lang Bitcoin geschürft. Strom voll über die EZB. Aufgrund von Wartungen und Störungen war er eher oft in diesem Bereich extreme Sicherheitsfreigabe und niemandem ist etwas aufgefallen. Bei diesen Vorgängen hat er dann immer seine Bitcoin über eine Festplatte gesichert. Sind die dann, wie gesagt, über die vollen Schränke sowie die Kamerabilder und Auslesen der Zutrittskontrollen auf die Schliche gekommen. Schätzungsweise soll er dort, je nach Kurs, im hohen sechsstelligen Bereich finanziell rausgekommen sein. Die Coins wurden natürlich nie bei ihm gefunden, gab sogar Wohnungsdurchsuchungen im großen Stil bei ihm und Kollegen. Er konnte also lediglich nur für die Stromkosten belangt werden und ja, sein Job ist er natürlich auch los. Sehr, sehr spannende Story. Also auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen, in der EZB Bitcoin-Mining zu betreiben. Ich glaube, das muss ein ziemlicher Bitcoin-Fanatiker sein, denn es hat ja irgendwo schon eine gewisse symbolische Wirkung, oder?
Ich finde es mega. Ich finde es einfach nur mega, mega geil. Genau, auch aufgrund der symbolischen Wirkung des Ganzen.
Die EZB meint Bitcoin, stell mir vor.
Ja, das haben sie auch schön unter der Hand gehalten, oder? Ich habe zumindest da nichts in der Presse mitbekommen dazu.
Ja. Müssen ein Zeugenschutzprogramm starten, nicht, dass wir hier, dass hier Investigationen stattfinden. Sehr spannend. Also die Kernfrage wurde allerdings nicht gelöst, weil ja hohe sechsstellige Summen hat er rausgeholt, aber diese Grafikkarten, jeder weiß, wie teuer diese Dinger oder viele wissen, wie teuer diese Dinger sind. Was ist denn mit dem Mining-Equipment passiert? Also die Frage ist, ist er denn da überhaupt noch mit einem Plus rausgegangen?
Das hat Frau Lagarde mit nach Hause genommen und meint einfach
selber. Und meint jetzt zu Hause selber.
Genau. Ja.
Ihr Sohn investiert doch in Kryptowährung, hat sie in meinem Interview gesagt.
Ist es so?
Ja. Und sie meint, es ist ein freies Land, wo jeder machen kann, was er will. Was ja nicht falsch ist.
Das ist richtig. Du darfst auch, und du hast auch immer noch eine zweite Chance. Selbst als verurteilter Straftäter kannst du hohe Positionen in Wirtschaft und Politik einnehmen. Damit meinte ich jetzt gar nicht Frau Lagarde, sondern es gibt ja auch Fußballmanager oder so. Was wollte ich jetzt sagen? Was ich interessant finde, ist, dass du direkt eine Wohnungsdurchsuchung machst. Weil ich hatte mal irgendwo einen Fall gelesen, wenn ich zur Polizei gehe und sage, du hast mein Handy geklaut, dann machen die keine Wohnungsdurchsuchung bei dir.
Okay, aber ist ja nachvollziehbar.
Wieso denn?
Also, oder? Impact ist, also keine Ahnung.
Ja, genau, es geht irgendwie um den Impact, aber ich finde das irgendwie trotzdem spektakulär. Aber eigentlich hat er nichts geklaut, er hat Strom geklaut. Die Stromrechnung kannst du ihm in Rechnung stellen. Aber
das ja, Strom aber du musst ja dann noch Angst. Nee, du musst ja dann noch Angst zu. Also ich hätte dann eher, also Strom wäre mir egal, aber ich hätte dann Angst, also wenn da einer so eine Sachen abziehen kann, wie ist denn das dann jetzt mit meiner IT-Infrastruktur insgesamt? Hat er sich vielleicht reingehackt? Hat er vielleicht die Zinsen verändert? Hat er vielleicht, stell mal vor, du hast Zugriff auf das Rechenzentrum der Europäischen Zentralbank. Was kannst du denn da alles bewegen? Das ist ja komplett gestört, oder?
Ja, eigentlich könntest du wahrscheinlich mit Insiderhandel. Kannst du da deutlich mehr gewinnen, weiß ich nicht. Wenn ich vorher weiß, was die besprechen und dann das leake zu richtigen Zeitpunkt.
Na gut, wobei ich glaube nicht, dass er diese Art der Zugriffe hatte. Also dann wärst du mit Insiderhandel better off. Ich glaube, das ist dann eher, ich glaube, so dieser Umgang mit Hardware und dann die Software-Sachen sind voneinander getrennt. Aber ja, nichtsdestotrotz, dadurch, dass es schon so eine wichtige Institution ist, also finde ich das jetzt nicht erstaunlich, dass es da Hausdurchsuchungen gab.
Ja. Erstaunlich finde ich es auch nicht, weil es klar ist, wenn du irgendwie der Institution ans Bein pinkelst sozusagen, dass du dann auf die Fresse kriegst. Aber trotzdem, ich finde es irgendwie trotzdem spektakulär.
Ja, cool. Sehr gut, dann habe ich noch eine Story ausgekramt aus dem näheren Bekanntenumfeld. Und zwar ein Azubi, der mir mal erzählt hat, dass er gearbeitet hat in einer in einer Regionalbank, also Volksbank oder Sparkasse. Und dort gab es einen Kundenberater, der von heute auf morgen entlassen wurde. Und das fand er ein bisschen suspekt und so. Und dann haben die jetzt später herausgefunden, was da tatsächlich passiert ist. Und dieser Kundenberater hat jede Menge Kredite verkauft, also solche Konsumentenkredite. Und bei diesen Konsumentenkredite kannst du ja ziemlich teure Arbeitslosenversicherungen mitverkaufen. Also es kostet dann nochmal, keine Ahnung, Schweinegeld, also 3% pro Jahr on top oder sowas. Und wenn du arbeitslos wirst, dann erstatten sie dir sozusagen den Kredit, also die Kreditschuld. Das ist scheinbar im Konsumentenkreditbereich, also im Hochzinsbereich relativ common. Und was der gemacht hat, war tatsächlich Dokumente fälschen, also Einkommensnachweise fälschen, hat das gesamte Umfeld, was er so kannte, dorthin geschickt. Die haben dort Kredite abgeschlossen, er hat dort eine Provision kassiert. Und kurze Zeit später sind die auf wundersame Art und Weise alle arbeitslos gemeldet gewesen. Später haben sie dann festgestellt, die Bank, dass sie wirklich alle arbeitslos waren. Von vornherein und einfach nur die Gehaltsnachweise gefälscht waren.
Okay.
Ja. Mhm. Und daraufhin hat er seinen Job verloren. Das hat ein Azubi uns mitgetragen.
Und wie hat er damit Geld verdient?
Interessante Story. Provision, du kriegst du kriegst eine kleine Provision. Okay. Also Privatkreditbereich kriegst du krass hohe Provisionen. Also ich kann das nur aus meinem Strukturvertriebszeit erklären. Da hatten wir mit demjenigen, mit dem ich ein Büro dort hatte, in Saarbrücken, haben wir noch zusätzlich, neben dem Strukturvertrieb, war nicht gestattet, aber hey, mit einer anderen Bank gearbeitet, wo wir Kredite vermittelt haben. Ich glaube, das war die, ich will den Namen jetzt nicht nennen, nicht, dass das irgendwie confidential ist. Jedenfalls konntest du dort als, nicht die Deutsche Bank.
Es war auch random einfach rein.
Eine Bank, die für Kreditgeschäft sehr bekannt ist. Da gibt es ja ein paar in Deutschland. Und also Konsumentenkredite, also sagen wir stark verschuldete Menschen, ne, die von überschuldeten Menschen profitieren, sagen wir es mal so, wie es ist. Und da kannst du dir dann tatsächlich aussuchen, wie hoch deine Provision sein soll. Und das wird dann 1:1 auf den Zins umgelegt. Also du kannst wählen zwischen 1-4% der Kreditsumme, kriegst du als Provision ausbezahlt. Und die wird dann 1:1 dem Kunden oben drauf gerechnet. Das finde ich halt schon ziemlich nasty. Also, weil im Endeffekt bist du halt super, wie soll ich sagen, incentiviert, deinen Kunden quasi über den Tisch zu ziehen. Überleg mal, also wer 4% Zinsen mehr bezahlt, oder ich weiß nicht mehr genau, wie viel es waren, meinetwegen, lass es mal 3% sein, aber es ist ja ein Riesenunterschied, ne? Und deine Provision hat zwischen dem 1- und 3-fachen schwankt sie. Also, das ist schon krass. Von daher, Leute, bleibt schuldenfrei, zumindest was Privatkredite angeht, und lasst euch nicht abziehen.
Das ist wahrscheinlich so mit eins der
schönsten Aussagen dieses Podcasts.
Ja, das auch. Aber du machst ja nur schöne Aussagen. Ich meine, eins der ekelhaftesten Produkte, oder? Wenn mal Leute.
Privatkredite, definitiv. Ja,
Privatkredite. Ich verstehe schon, wenn jemand unbedingt mal einen kurzfristigen Privatkredit braucht, dann ist das ja nachvollziehbar, aber.
Ja, das Marketing dahinter finde ich halt krass. Also du gehst in den Mediamarkt, kaufst dir dort einen Fernseher und dann heißt, hey, 0% Finanzierung, let's go. Mein Vater hat das mal gemacht und dann wirst du gespammt, weil du weißt, dass es halt vulnerable Leute sind, also die halt offen sind für Kreditfinanzierung. Die lockst du halt mit dem 0% Angebot und dann geht's los in deinem Briefkasten. Also die Werbung, die sind echt krass. Die habe ich mal angefangen abzufotografieren, um mal zu zeigen, wie abstrus das ist. Also du kriegst dann so ein Bild von einem wunderschönen Sandstrand und so weiter. Und da steht dann drauf, gönn dir doch endlich mal was. Du arbeitest hart genug. Hier 5.000 Euro Sofortkredit. Einfach nur dieses Formular ausfüllen oder mit diesen QR-Code scannen. Und dann kriegst du morgen 5.000 Euro. Geh doch endlich mal mit deiner Frau in Urlaub. Du hast es doch verdient und so. Sternchen, Sternchen. Unten guckst du rein, 14% Zinsen oder sowas. Also absurd. Und oder noch besser ohne Schufa, also diese ohne Schufa-Kredite. Das
Kreditgeschäft ist schon nasty. So Fernseh- oder YouTube-Werbung, die kriege ich immer angezeigt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welcher Anbieter, ich würde ihn auch nicht nennen, aber wo da irgend so ein Typ, glaube ich, unbedingt seinen Grill kaufen will und dann kauft er sich den Grill auf Kredit für 10.000 Euro oder so und dann wollen andere in Urlaub, wie du sagst, und dann gibt es den schönen Familienurlaub, den man auch auf Kredit finanziert. Wenn das jemand machen will, gerne, aber ich glaube, du hast den entscheidenden Punkt genannt, also die Leute, die damit werben, dann auch explizit, die gehören eigentlich alle in die Hölle. Ausschließlich.
Ich hatte echt eine ziemlich einschneidende Story aus, als ich in diesem Finanzvertrieb, wie gesagt, gleich nach dem Abi war, hatte ich einen Freund, der mich mal um Hilfe gebeten hat und gesagt hat, ey, guck mal, meine Mutter ist komplett verschuldet. Willst du nicht mehr vorbeikommen, was gucken? Bin ich ja gleich hin, hab eine Riester-Rente verkauft. Nein, Spaß.
Ich dachte, jetzt kommt mit Sicherheit sowas.
Nein, da haben wir halt mal so eine Aufstellung gemacht, weißt du, so angefangen, alles aufzuschreiben, wie viel sie ausgibt und dies und das und jenes und wirklich so. Und dann habe ich halt mal angefangen, ein bisschen rumzurechnen, so, ja, die nächsten 3 Jahre ist halt scheiße. Du musst halt jetzt wirklich eng schnüren den Gürtel, da gibt's keinen Spaß, da gibt's kein Nix und im besten Fall noch die Wohnung wechseln, weil die Wohnung war mit Elektroheizung. Also das kostet natürlich richtig Kohle und solche Dinge. Und ja, gut, alles klar. Und dann habe ich, keine Ahnung, ein paar Wochen später wieder angerufen und gesagt, okay, wie sieht's aus? Weil ich habe mal eine Anfrage gemacht, um Kredite zusammenzufassen, weißt du, weil es jetzt so verschiedene Privatkredite gab und die kann man dann in einem zusammenfassen, um insgesamt die Zinslast zu senken. Und da hat sie gesagt, nee, der Postbankberater war da gewesen, der meinte, ich hätte noch ein bisschen Rahmen, der hat mir jetzt nochmal 5.000 oder 10.000 Euro gegeben oder sowas. Aber ich dachte so, krass, ey. Ja, dann viel Spaß, dann bist du halt noch länger. Weil ich meine, die Zinslast wird ja nur größer. Also, naja, anyways.
Ja, ich kenne da auch eine Story von einem entfernten Bekannten in Berlin. Der hat auch dieses Riesenproblem, der hat sich halt über Jahre immer weiter verschuldet. Und jetzt steigen halt die Zinsen. Und jetzt muss er ganz viel Zinsen zahlen und weint auch immer in der Presse rum, der Christian. Vielleicht, den kennst du, glaube ich, auch. Doch, du hast den auch mal besucht, glaube ich, bei ihm daheim. Ja.
Wobei ich dazu sagen muss, der Christian ist ja nicht derjenige, der die Schulden aufgenommen hat. Das war ja sein Urgroßvater.
Das stimmt.
Olaf. Und der
wer war der Finanzminister vor dem Olaf?
War Scheut, das der Wolfgang? Aber wie hieß der nochmal? Wolfgang. Genau, der Wolfgang. Ja, der Vorteil aber, muss man sagen, von Staaten im Vergleich zu Privatpersonen ist, Staaten müssen eigentlich nicht zurückbezahlen. Staaten können sich ja quasi auf Unendlichkeit verschulden, sozusagen, wenn die Schulden getilgt werden müssen, kannst du die halt einfach wieder refinanzieren. Wenn neue Schulden
wollen, genau.
Wohingegen das bei uns Menschen ein paar Jahrzehnte funktioniert, aber später, wenn wir uns der Grenze der, sagen wir mal, 50 Jahre annähern, wird es langsam immer kritischer, weil dann fangen die Banken an zu rechnen, naja, wann gehst du denn in Rente, danach fällt ja das Gehalt weg und so weiter.
Dann wird es unangenehm. Der Christian auch schon zusätzliche Sachen ausgegeben hat. Ich glaube, der hat sich ein paar Spielzeugpanzer gekauft oder so für 100 Milliarden. Und naja, aber gut.
Für Papa Olaf.
Nein, du hast natürlich recht. Also bei Firmen ist es natürlich auch so. Also in dem Moment, wenn du natürlich eine unendliche Lebenszeit hast, was du ja hast als Staat und als Firma, per se zumindest, auch wenn das die unterbrochen werden kann. Deutschland ist ja schon öfters pleite gegangen. Dann ist es natürlich was anderes als die schwäbische Hausfrau, die man immer wieder im Beispiel zitiert. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum, woher dieses Beispiel kommt, aber.
Ach ja.
Das heißt doch immer, echt, hast du noch nie gehört, der Staat sei doch keine schwäbische Hausfrau. Das ist immer so der Vorwurf, dass man quasi nicht, dass man Schulden machen darf, dass es nicht so schlimm ist. Ich weiß nicht, wie diese Redewendung zustande kommt, aber das schreibt zumindest ganz oft irgendjemand.
Sollten wir mal schwäbische Hausfrauen um Rat fragen, wie der Staat gemanagt wird.
Ich bin ja quasi eine schwäbische Hausfrau. Ich bin hier in Schwaben und bin die ganze Zeit daheim.
Ich bin Hausmann.
Ja, das ist ja das Gleiche.
Hobby-Podcaster.
Hobby-Podcaster, genau. Ich, die Frau verdient das Geld, damit ich hier meinem Spaßprojekt im Podcast nachkommen kann.
Sehr gut.
Gut, was haben wir noch?
Holger, ich wünsche dir das war's eigentlich. Also wir haben es geschafft. Wir haben die Stunde voll. Es war wieder ein großes Leid. Nein, Spaß, war eine große Freude. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche. Ich werde tatsächlich mit der Vorbereitung ein bisschen früher anfangen, weil ich bin ja sonst immer gewohnt, dass du hier perfektestens vorbereitet zwischen 3 und 4 Uhr nachts deine Kommentare in das Dokument schreibst und ich dann immer so eine Stunde vor Rekord schaue ich mir das Ganze mal an und überlege mal, wie wir das noch komplettieren können. Und nächste Woche gucke ich mal. Aber muss auf jeden Fall das Dokument mit Jan schon mal sharen. Dann kann er sich schon mal 141 Seiten Skript, die wir bis heute kumuliert haben. Ja, 141 krass. Seiten.
Also nur für die heutige Folge.
Genau, nur die heutige Folge. Kann er sich dann gerne geben, um dann schon mal zu wissen, worum es geht.
Ich bin hochgespannt. Ich wünsche euch viel Spaß. Mir graut schon vorm Anhören, weil ich befürchte, dass einige Kommentare auf meine Kosten fallen werden.
Hoffentlich.
Hoffentlich. Und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder.
Sehr gut. Holger, hat Spaß gemacht. Bis dann.
Mir auch.
Und bis dann. Ciao. Erhol dich. Ciao.